Nach zugegeben etwas längerer Zeit melde ich mich beim Netzlehrer zurück, und zwar mit einer Folge von einem wunderbaren Kinderbuch. Das heißt, als Ella das All eroberte, und ist unter anderem von Raoul Krauthausen geschrieben, dem Aktivisten, den ihr vielleicht aus einer Folge von Die Schule brennt kennt. Es ist ein besonderes Kinderbuch, und als Raoul mich gefragt hat, ob wir darüber sprechen können und ich es lesen durfte, habe ich danach sofort einem Gespräch zugestimmt, was aus meiner Sicht nochmal augenöffnend ist. Ich hoffe, euch geht das auch so. Langer Rede, kurzer Sinn, jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch mit den beiden Autoren und Autorinnen dieses Buches. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu einer Folge Netzlehrer. Wie ihr in der Anmoderation gerade eben schon gehört habt, bin ich ja leider nicht mehr ganz so oft dazu gekommen, eine Folge aufzunehmen. Viel Die Schule brennt, wo wir gleich auch nochmal ganz kurz drauf kommen. Aber jetzt freue ich mich sehr, dass ich mit Adina Herrmann und Raoul Krauthausen sprechen kann. Wahrscheinlich brauche ich zu Raoul gar nicht so viel zu sagen. Er ist ein prominenter Aktivist, gerade für den sozialen Bereich. Adina wird gleich auch noch sagen, was sie so macht, aber Anlass für diese Folge ist ein neues Buch für Kinder. Ich will jetzt nicht ganz so viel vorwegnehmen und die beiden erstmal darüber auch selber sprechen lassen. Ich kann nur jetzt schon mal themenspezifisch sagen, dieses Buch ist aus meiner Sicht für alle Kinder geeignet, die große Wünsche haben und sich die Frage stellen, wie kann ich die eigentlich erreichen? Das aber nur so als kleiner Teaser. Adina, wenn wir mit dir mal anfangen, wie bist du dazu gekommen, mit Raoul dieses Buch anzudenken? Es heißt, als Ella das All eroberte. Kannst du dich da noch an den Prozess erinnern?
Ja, ziemlich gut sogar. Raoul und ich, wir sind schon seit 12 Jahren KollegInnen, das heißt, wir kennen uns schon lange. Wir haben eine freundschaftliche Ebene, auf der wir irgendwann einmal, ich glaube, es war im Mittagessen, ins Gespräch kam über Kinderbücher in unserer Kindheit. Und es ist tatsächlich so, dass es für uns damals wenig Kinderbücher gab, die wir richtig cool fanden, die auch Menschen mit Behinderung enthalten. Das heißt, entweder waren wir überhaupt nicht repräsentiert, das war sehr häufig der Fall, und wenn, dann waren es oft sehr traurige Geschichten, sehr mitleidsbehaftete Geschichten und nicht die coolen Geschichten, die man auch gerne mit seinen FreundInnen teilen würde.
Ich wollte gerade auch spontan sagen, das einzige Buch, als ich jetzt euer Buch gelesen habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, was man so in der Schule liest, das mir eingefallen ist, waren die Vorstadtkrokodile. Aber allerdings kann ich da jetzt nicht zu sagen, also ich habe das gelesen, ich habe das auch im Unterricht gehabt, ich könnte jetzt aber aus meiner Perspektive nicht sagen, ob das sozusagen eine inklusive Thematisierung beinhaltet, die ja, man als jemand, der vielleicht auch selbstbehindert ist, gut findet. Raoul, du hast gerade direkt mit dem Kopf genickt.
Ja, das ist wirklich auch eine der Beispiele, die ich immer anbringe, wenn wir über vergleichbare Literatur reden. Bei Vorstadtkrokodile ist die Geschichte leider sehr klischeebehaftet, weil der Junge im Rollstuhl am Anfang als einsam und Außenseiter dargestellt wird. Und nur dadurch, dass er aus dem Fenster sieht, wie eine Straftat begangen wird, ein Wissensvorsprung hat, mit dem er dann quasi bei den sogenannten Vorstadtkrokodilen, das ist ja so eine Jugendbande, praktisch Anerkennung und Geltung findet. Und wir haben uns gefragt, was ist eigentlich die pädagogische Botschaft? Du musst erst eine Heldentat vollbringen oder ein besonderes Talent aufweisen, bevor dich andere ohne Behinderung akzeptieren? Und warum ist eigentlich jemand mit Behinderung automatisch Außenseiter? Das ist ja wie bei Heidi und Clara, wo Clara auch die stumme Maus ist, die nichts sagt und im Rollstuhl sitzt und einsam und traurig. Und ihr größter Wunsch wäre es, nicht im Rollstuhl zu sitzen. Und das sind so Klischees, die wir beide in unserer Kindheit zumindest so gar nicht empfunden haben.
Als du das gerade gesagt hast, muss ich auch daran denken, dass ich Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht mehr, mit wem in die Schule brennt, mit jemandem gesprochen hat, der oder die gesagt hat, dass Inklusion ja auch ein viel größerer Begriff ist. Also Inklusion hat ja nicht nur mit Behinderung zu tun, sondern kann eben auch bedeuten, dass man zum Beispiel mit Menschen mit anderen Lebensentwürfen inkludiert. Und als du das gerade gesagt hast, so mit Wissensvorsprung, man muss irgendwie sowieso schon ein Superheld sein, um dazugehören zu können, habe ich gedacht, das lässt sich irgendwo auch fast verallgemeinern, oder Adina? Zeigt ein bisschen vielleicht, dass wir gar nicht so weit sind, wie diejenigen, die es nicht betrifft, oft meinen.
Genau, es ist natürlich leicht für Menschen, die keine Diskriminierungserfahrung zum Beispiel haben, zu sagen, ja, aber die dürfen doch alle mitmachen, ne? Die sind ja herzlich eingeladen. Aber am Ende werden sie zu häufig nicht mitgedacht oder finden einfach nicht statt, so wie zum Beispiel in Kinderbüchern immer noch viel zu selten Kinder auch mit anderen Hautfarben stattfinden oder viel zu selten Kinder mit Behinderung oder ja, alle möglichen Diversitätsmerkmale. Man kann sich auch mal anschauen, wie viele Kinderbücher immer noch klischeebehaftete Familienstrukturen enthalten. Also, ne, also so alternative Lebenssituationen sind ja auch immer noch selten.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Raul, dass das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, du auch meinen Begriff im Punkto Inklusion erweitert hast. Ich weiß zwar nicht mehr ganz genau, was du gesagt hast, aber ich mach's mal mit der Metapher von Aladin Elmar Falani in Bezug auf Migration. Zumindest meine ich, das so zu erinnern, dass du gesagt hast, naja, wir wollen nicht nur am Tisch sitzen, sondern Inklusion bedeutet auch, das Rezept mitbestimmen zu können. Das kann... Erinnere ich das richtig? Also hast du gesagt, dass bei Inklusion geht es eben nicht so um so ein, wie soll ich sagen, so eine Haltung, wo derjenige, der eben, sag ich jetzt mal, keine Behinderung hat oder eben, ich sag mal, cis-weißer, weiß nicht, alter weißer Mann, dass derjenige so generös sagt, naja gut, dann darfst du jetzt auch ein bisschen mitmachen, sondern aktive Teilhabe bedeutet eben was anderes.
Genau, und das ist der spannende Punkt. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Teilhaben und Teilgeben. Also teilhaben wäre quasi, ich sitze in einem Kinosaal, weil das Kino rollstuhlgerecht ist und dann kann man auch mit dem Rollstuhl ins Kino gehen und einen Film gucken. Aber Teilgabe wäre jetzt zum Beispiel die Frage, wie viele Menschen mit Behinderungen sehen wir als Protagonistinnen auf Leinwänden oder eben auf Bühnen. Und natürlich kann ich als Mensch mit Behinderung auch ein Kinderbuch lesen, aber wenn ich in einem Kinderbuch quasi nur Nichtbehinderte sehe, und mich dann mit denen irgendwie identifizieren soll, was wir im Ansatz auch tun. Also ich als Mann konnte mich ja auch mit Pippi Langstrumpf oder so identifizieren. Aber trotzdem ist es ein Unterschied, wenn ich mich auch abgebildet finde. Und das war die Idee hinter, als Eda das eroberte, dass wir einfach die Geschichte erzählen wollten von einem Mädchen, die mit ihrem besten Freund Astronautin werden will. Nur eben, dass ihr da einen Rollstuhl nutzt.
Du nimmst es mir quasi komplett vorweg. Das wollte ich nämlich gerade schon fragen, nämlich worum es geht und, naja, ihr habt es ein bisschen auch schon angeteasert, was eigentlich die Idee dahinter ist. Du hast gerade, worum es geht, schon sozusagen auf der Handlungsebene gebracht, aber wie war das, als ihr da die Köpfe, also ehrlich gesagt, mich interessiert auch, wie das ganz konkret war. Saß die irgendwo im Café oder war da und hab gesagt, so, weißt du was, wir müssen, also mir ging es auch so, wir müssen jetzt ein Kinderbuch schreiben. Oder ist das eine Idee, die sehr lange geboren wurde? Du hast gesagt, ihr kennt euch schon lange, also vielleicht auch so über Jahre und irgendwann habt ihr gesagt, so jetzt müssen wir machen. Wie kann man sich den Entstehensprozess vorstellen und wie lief dann das so zu zweit zu tun? Habt ihr erstmal ein Brainstorming gemacht? War das ganz professionell oder eher mal so abends telefoniert bei einem Weinchen? Ich weiß es nicht. Wie ist es abgelaufen? Waren viele Fragen auf einmal, soll man als Lehrer eigentlich nicht machen, aber hier bin ich ja auch Podcaster.
Also die Entstehung war eigentlich so tatsächlich, dass wir beide gemerkt haben, okay, wir wollen beide ein Kinderbuch machen und es geht uns beiden um dieselbe Sache. Also ganz wichtig, es geht darum, dass das Kinderbuch Spaß macht, dass es auch für nicht behinderte Kinder spannend ist und nicht nur für Kinder mit Behinderung gedacht ist und dass es auch genau, dass es empowernd ist. Also das ist ganz wichtig für uns, dass es die Kinder empowert. Und dann hat sich im Grunde über einen längeren Zeitraum so die Entwicklung der Handlung gezogen, dass wir überlegt haben, okay, was soll denn passieren in dem Buch? Wie können wir das, was wir gefühlstechnisch rüberbringen wollen, in eine Handlung packen? Und Da sind wir relativ schnell zu diesem Thema All gekommen, weil das erstens etwas ist, was so ein bisschen auch die Metapher beinhaltet, nach den Sternen zu greifen, was viele Menschen erstmal für unmöglich halten oder für Quatsch oder für eine Sache, die sehr wenigen privilegierten Menschen vorbehalten ist.
Also gerade auch in Bezug darauf, dass sie im Rollstuhl sitzt, so nach dem Motto, also das ist ja hier völlig bei den Haaren herbeigezogen.
Und auch, weil sie ein Mädchen ist, ne? Ganz wichtiger Punkt. Frauen sind heute auch immer noch im All wirklich in der Minderheit und gerade auch, es ist zum Beispiel noch nie eine deutsche Astronautin im All gewesen. Das heißt, wir sind da auch immer noch bei einem krassen Diskriminierungsthema Frauen gegenüber. Also sie ist doppelt betroffen in diesem Moment als Mädchen und Rollstuhlfahrerin. Und da ist es eben ganz spannend, wie das Umfeld damit umgeht, wie sie selbst dann darauf reagiert und wie die Menschen, die sie unterstützen, ihr ja, helfen, ihre Flügel zu finden, damit sie ihre Träume weiterverfolgen
Ich
kann.
kann auch jetzt schon sagen, dass das gelungen ist, wollte ich mal ganz kurz nur sagen. Denn ich habe es ja selber gelesen und es ist motivierend, aber man hat nicht das Gefühl, dass das so ein anstrengend pädagogisches Buch ist. Ja, das finde ich immer ganz wichtig. Also so, dass ich das Gefühl hätte, so, okay, Kenner, ihr müsst jetzt das lesen, das ist irgendwie pädagogisch wertvoll. Auf der anderen Seite habe ich, es ist für mich sehr schwer zu formulieren. Irgendwie spielt die Behinderung von Ella, die ja im Rollstuhl sitzt, eigentlich gar keine Rolle und dann aber wieder doch. Vielleicht könnte man sagen, das ist jetzt meine Behauptung, man merkt die äußeren Zuschreibungen, aber innerhalb der Freundschaft und der Familie und Ellas Wunsch dann wiederum doch nicht. Also es fängt zum Beispiel an, ich will nicht spoilern, weil ich das unfassbar toll finde, wie ihr das ganz am Ende gelöst habt. Lass uns bitte nicht darüber sprechen, wie ihr es gelöst habt mit der Wunscherfüllung. Aber es geht los, ja, und dann ist es sozusagen da ihre Freundin, oder ihr Freund, weiß ich gerade selber nicht mehr, Ella ist halt schneller als er. So, die fährt halt mit dem Rollstuhl den Berg runter und sagt, ey, nicht so schnell, und er kommt kaum hinterher. Und das hatte für mich so eine, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, wahrscheinlich nicht, aber so eine Normalität. Also man hat das gelesen und hat nicht währenddessen gedacht, so, oh, die Arme, oder es ist irgendwie so ein, so. Raul, bitte hilf mir da raus. Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, irgendwie spielt es eine Rolle, aber irgendwie dann auch wieder nicht?
Ja, total. Und das war uns aber auch wirklich ein großes Anliegen beim Machen dieses Buches, weil als wir selber Kinder waren, da haben wir ganz oft Bücher geschenkt bekommen, die das Thema Behinderung so übertrieben pädagogisch aufgemacht haben, ne? Also guck mal, da hast du auch jemanden, der ist auch behindert. Schau doch mal, bei dem ist das so und so. Und dann war das irgendwie so mit dem Finger drauf zeigen und uns fehlte einfach komplett das Abenteuer, die Fantasie. Die Herausforderung, ja, in so einer Kindergeschichte. Und ich glaube, Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, dass sie merken, wenn sie pädagogisiert werden. Und wenn die Geschichte langweilig ist, dann landet das Buch in der Ecke. Beziehungsweise wir beide, wir haben uns dann erzählt, dass wir die Bücher vor unseren Freunden versteckt haben, weil wir uns geschämt haben, Behindertenliteratur zu besitzen. Das heißt, uns war es sehr wichtig, eine spannende Geschichte zu schreiben. Im Sinne von, ja, zum Beispiel mit Weltallfakten, mit einem Vorwort einer echten Astronautin. Und einfach genauso professionell ein Kinderbuch zu machen, wie es vielleicht Ralf Kaspers machen würde, der ja auch, sagen wir mal, jetzt erstmal keinen Bezug zum Thema Behinderung hat, aber der das Buch so schreibt, dass Kinder das einfach gerne lesen, weil man sich verbündet mit dem Kind. Und die GegnerInnen, die in diesem Kinderbuch sind, in der Regel die Erwachsenen.
Ja, genau, das meinte ich damit, ne? Der sozusagen der mit äußeren Zuschreibungen, ne? Dann so der Busfahrer, der irgendwie dann sagt, nee, das geht nicht, und ist im Rollstuhl und so weiter und so fort. Also das finde ich, hat man auch auf Anhieb gespürt, übrigens, weil ich das gerade sagen wollte, weil du gesagt hast, naja, es geht auch um sozusagen die Kinder, die Interesse zeigen. Am Ende ist ja auch so ein Glossar, wo man dann sich nochmal über den Weltraum informieren muss und so. Also will sagen, das ist ein Buch, in dem es eben, würde ich jetzt sagen, um das Thema geht, wie man es schafft, gemeinsam seine Träume zu erreichen. So mit genau dieser Rahmengebung ins All zu gehen, und dass Ella im Rollstuhl sitzt, das wird nicht nicht thematisiert, aber es ist eben, wie du sagst, nicht in so einer pädagogischen, weiß nicht, Art, sondern die Zielgruppe sind halt, Achtung, halten wir uns fest, Kinder. Ich würde auch sagen, alle Kinder.
Und vor allem ist es so, dass sie ja aufgrund ihrer Behinderung nicht etwas nicht kann, sondern das, was sie kann, das macht sie halt anders als vielleicht ihr Freund Ben. Und sieht vielleicht anders aus, das ist vielleicht ein anderer Weg. Aber sie macht es ja trotzdem, nur eben anders. Und die andere wichtige Sache, die wir fanden, war die Parallele, dass Ela ja auch ein Mädchen ist. Und es gibt ja sehr wenige Astronautinnen im All. Und wir haben im Gespräch mit Insa Thiele Eich zum Beispiel erfahren, dass Frauen ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch systematisch ausgeschlossen waren, ins Weltall zu gelangen, weil sie zum Beispiel zu klein waren. Und dann hat man aber einfach international die Regeln geändert für Mindestgrößen, was Astronautinnen angeht, sodass auf einmal Insa Thiele Eich auch Astronautin werden konnte. Und genau das ist quasi auch die Botschaft, die wir mitgeben wollen. Es sind die Regeln, die Leute oft daran hindern, um sich zu entwickeln und weniger die Eigenschaften, die jemand hat.
Intersektionalität, würde man da sozusagen, ne? Also ich bin da, habe mich da ein bisschen fort, ich bilde mich ja bei meinen eigenen Podcast-Folgen auch immer fort, und ich habe da mal mit Hatice Haruna Ölkar drüber gesprochen, also die Vielfach-Marginalisierung und wozu das eigentlich führt, ist total interessant, wenn man, also selber vielleicht nur ein oder zwei Merkmale hat, die einen in gewissen Kreisen Probleme geben, sage ich jetzt so als, sagen wir mal, asiatisch gelesener Mensch von vielen Nazis besetzten Hagen, aber dass das sozusagen nicht zwangsläufig bedeutet, dass man immer dieselben Probleme hat. Okay, das führt ein bisschen weit. Habe ich aber auch in dem Buch so erkennen können. Ich musste auch daran denken, Raul, wie wir darüber gesprochen haben, wie wichtig du es damals, also damals in der Folge Die Schule brennt, dass du gesagt hast, es geht nicht darum, dass man jedem sagt, du kannst alles werden. Es geht nicht darum, dass jemand, der eine Glasknochenkrankheit hat, dass du dem sagst, ja, ja, klar, du kannst Kunstreiterin werden. Das geht nicht. Es geht eben, und das hast du gerade schon angeteasert, um Möglichkeiten, vielleicht einen Weg zu finden, der trotzdem ja in eine ähnliche Richtung geht. Ich glaube, damals war, ich weiß gar nicht, ob das eine konkrete Geschichte war oder ob es so um so eine Möglichkeitsform ging. Damals ging es darum, dass man dann zum Beispiel sagt, naja, Tierpfleger wäre etwas, was durchaus möglich ist, oder Tierärztin.
Genau, ich erzählte die Geschichte von einem Mädchen, die Dressurreiterin werden wollte. Und dann hieß es, dass das nicht geht wegen ihres Rückens und so weiter. Und dann habe ich ihr gesagt, der Einzige, der weiß, ob es geht oder nicht, sei sie selbst. Und nicht jemand anderes. Und ich glaube, das ist das, was nicht behinderte Menschen oft im Umgang mit Behinderung nicht begreifen. Dass Menschen mit Behinderung in der Regel schon sehr schnell wissen, was sie können und was sie nicht können. Das braucht man ihnen nicht noch extra sagen. Adina hatte einen sehr ausgefallenen Berufswunsch.
Ja, wir haben tatsächlich das Freundetagebuch, ne? Diese Poesie von meiner Schwester wiedergefunden auf dem Dachboden. Und da habe ich relativ klein, wie ich war, reingeschrieben, dass ich gern Kleintierärztin werden möchte. Und das hatte auch diesen Hintergrund. Ich wusste schon, dass es mit großen Tieren, Pferden, Kühen vielleicht schwierig werden würde mit meiner Muskelerkrankung. Aber ich habe mir gedacht, na, so kleine Tiere, das funktioniert ja noch. Und dann habe ich da Kleintierärztin reingeschrieben.
Was mich jetzt noch interessieren würde in Bezug auf das Buch, also nochmal, ich habe es gesagt, es ist wunderbar geschrieben, es pädagogisiert nicht, gleichzeitig ist es dennoch ein Buch mit einem pädagogischen Anspruch, würde ich sagen. Also mit der Zielsetzung der Normalisierung von Inklusion, aber eben nicht mit diesem merkwürdigen Take, den wir gerade besprochen haben. So nach dem Motto, okay, du kannst leider nur als Behinderter mitmachen, wenn du, weiß ich nicht, den Wissensvorsprung hast oder so. Wie habt denn ihr das gemacht? Habt ihr, achso, und übrigens muss man auch noch dazu sagen, jetzt müsst ihr mir gleich kurz weiterhelfen und auch wunderschön visualisiert. Muss man auch mal da hervorheben, aber da fällt mir der Name gerade nicht ein. Könnt ihr mir weiterhelfen kurz?
Genau, also illustriert haben das Laura Rosendorf und ich gemeinsam. Wir haben in einer wundervollen Zusammenarbeit das Buch illustriert und ja, also alles Lob geht auch an sie.
Ja, also wirklich klasse. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr nur, also in Anführungsstrichen, nur immer gegenseitig dann gelesen und gesagt, ha, kommt das jetzt so rüber, wie wir das auch rüber machen? Ist das hier an der Stelle doch ein bisschen pädagogisierend oder sogar cringe? Ja, muss man ja bei der Generation, warte mal, an welche Generation richtet ihr euch? Wahrscheinlich Generation Alpha? muss man ja auch berücksichtigen. Wie war da der Prozess?
Also wir hatten Testkinder, mit denen wir die Geschichte mit denen wir die Geschichte besprechen konnten. Wir hatten auch Unterstützung von erfahrenen Lektorinnen beziehungsweise einer Drehbuchautorin, die uns versucht hat, diesen roten Faden und die Dramaturgie zurechtzuzurren. Weil unser Kinderbuch, das hat ja 96 Seiten und das hat 8 Kapitel oder 6, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es gar nicht so einfach, diese 96 Seiten auf die 6 Kapitel aufzuteilen, weil du hast dann vielleicht so 15 Seiten für ein Thema und in dem musst du dich quasi dann kurz fassen und ungefähr ab Kapitel 3 muss ja die dramaturgische Wende kommen. Also es gibt ja einen gewissen Grundaufbau, wie sowas gebaut ist und da war es dann wichtig, die Geschichte zu verdichten und sie quasi nicht mit zu vielen Details auch zu überfrachten.
Es ist gelungen und ich würde mich nicht hinsetzen und sagen, dass das gelungen ist, wenn es das nicht wäre. Jetzt, wenn wir von Gelingen sprechen, wäre eine Frage, die mich noch interessiert und die für Autoren meistens schwierig zu beantworten ist, das weiß ich. Mit welcher Rezeption, über welche Rezeption würdet ihr euch freuen oder freut euch? Also will sagen, wann würdet ihr sagen, das ist für uns ein Erfolg? Ich meine jetzt nicht zwangsläufig irgendwelche Bestsellerlisten, klar, das ist ablesbarer Erfolg. Aber würdet ihr sagen, naja, wenn das in den Schulen gelesen wird oder das, was wir jetzt schon mitgekriegt haben, ist irgendwie für uns schon Erfolg? Wie würdet ihr das definieren? Oder ihr sagt, das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig, wir haben es gemacht, wir hoffen, dass es gelesen wird und vom Rest machen wir uns frei.
Also ich glaube, wir haben jetzt vor fast 1000 Kindern gelesen, mit verschiedenen Veranstaltungen und Lesungen. Und ich hatte da so eine Fehlannahme. Ich hatte geglaubt, wir müssten den Kindern erklären, warum jeder im Rollstuhl sitzt. Und das steht ja auch am Ende quasi in den Fakten, was man gleich auch, wie man dieses Thema besprechen kann mit einem Kind. Und bisher kam die Frage kein einziges Mal. Das heißt, vielleicht haben wir da auch Fehlannahmen getroffen in Bezug auf Kinder. Und gleichzeitig freut mich sehr, wenn Kinder mit Behinderung uns erzählen, dass sie sich total wiederfinden. Dass sie die Geschichte fühlen und dass sie sich freuen, dass es mal endlich ein gutes Buch zum Thema gibt. Aber auch, wenn nicht behinderte Kinder spannende Fragen zum Weltall stellen, die teilweise wir gar nicht mehr beantworten können. Oder wüsstest du, woher das Universum kommt?
Ich hätte jetzt beinahe gesagt Gott, aber das wäre wirklich aus meiner Perspektive ganz schwierig. Es ist kompliziert. Nein, und es ist nicht so, dass ich das nicht auch erkennen würde. Ja, meine 8-jährige Tochter, die hat so die Angewohnheit, alle ihre wichtigsten Fragen am Abendessenstisch zu formulieren. Und da geht es dann genau um solche Sachen, wie ist eigentlich das Weltall entstanden und seit wann gibt es das Zeichen für und solche Sachen. Also da bildet man sich auch schnell fort. Und jedes Mal Siri fragen wäre natürlich auch schlecht. Okay, also das heißt, es ist ja super, aber trotzdem, ne, diese Fehlannahme ist ja irgendwo auch schön, oder? Ist doch eine schöne Fehlannahme und vor allen Dingen das als Rückmeldung zu erhalten, also besser
geht's. Eine ganz schöne Rückmeldung fand ich auch, dass gerade auch Familien, wo zum Beispiel ein Elternteil eine Behinderung hat, total glücklich sind über das Buch, weil die Kinder durchaus auch diesen Bogen kriegen von, meine Mama oder mein Papa sitzt vielleicht im Rollstuhl und wie cool, dass da endlich mal ein Buch ist, wo eine Person auch im Rollstuhl sitzt. Also es geht gar nicht darum, dass man es vielleicht selbst sein muss, also sich selbst damit identifiziert, sondern dass sie sich auch mega freuen, einfach Personen, die sie gern haben, vergleichen zu können, beziehungsweise da einen Bogen zu haben. Und das finde ich auch spannend, dass es wirklich ja alle Kinder erreicht, die in irgendeiner Form vielleicht mit Bindung zu tun haben und sich dann freuen, dass das repräsentiert ist. Und was ich auch schön fand, war tatsächlich, dass es Eltern gab, die uns gesagt haben, Mensch, das Buch hat mich auch ganz schön zum Nachdenken angeregt. Also auch sich selbst zu hinterfragen, während man es vorliest, zu denken, ach, vielleicht war ich auch schon mal die olle Tante Claudia.
Die olle Tante Claudia, genau. Ja. Okay, das alles schreit ja danach, dass das nicht euer erstes, also euer letztes, wollte ich eigentlich sagen, Buch gewesen ist. Eine Sache können wir den Zuhörerinnen am Ende jetzt nicht noch vorenthalten, und zwar ungefähre Altersspanne, für die es geschrieben ist.
Also es ab 5 bis ungefähr 10, also so dieses Alter, entweder liest man es den Kindern vor und man sitzt zusammen und kuschelt sich ein und redet schön über das Buch, das funktioniert ja wunderbar. Oder wenn die Kinder älter sind, können sie es natürlich auch selbst lesen und man redet dann vielleicht mal drüber.
Ein klassisches Erstlesebuch, wie man so schön sagt, wie wir selber erst lernen mussten, dass es diese Kategorie gibt. Und ein zweites Teil wird vielleicht geben, wenn wir auf die richtige Zündidee kommen.
Mega. Adina, Raul, das war ein spannendes Gespräch. Ich habe es gesagt und wir bleiben dabei. Ganz werden wir das nicht spoilern, denn ich glaube, jetzt sollten alle, die mal wieder ein spannendes Buch über die Erfüllung von Träumen lesen wollen, wissen, dass sie da zugreifen können. Wir sagen den Titel nochmal ganz kurz. Ella, ah nee, als Ella das All eroberte. Welcher Verlag? Weil es ist ja auch ganz schön, mal über den Verlag zu bestellen und nicht über den bösen amerikanischen Versand. Im Carlsen Verlag. Genau, im Carlsen Verlag ist doch auch Rico, Oskar und die Tieferschatten, oder? Da könnt ihr euch dazu gesellen. Ganz wunderbar. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und Harry Potter. Ja, der ja, da geht's. Und das Nein, und ich wollte gerade sagen, Harry Potter habe ich verschiedene Takes zu gelesen, dass es nicht zwangsläufig um Inklusion geht, sondern auch eher um das Gegenteil. Aber wir machen dieses Thema jetzt nicht auf. Vielen Dank, dass ihr da wart, und ich wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag. Ach so, vielleicht ganz zuletzt, sagt nochmal, wo man euch finden kann, online, falls jemand sagt, okay, also der Blume hat jetzt eine Frage noch nicht gestellt, die wollte ich unbedingt
Wir
aber
haben
noch
eine
loswerden.
Website zum Buch, als-ela-das-all-eroberte.de. Also als-ela-das-all-eroberte.de, da kann man sich angucken, wo wir die nächsten Lesungen haben werden. Man kann ein paar Goodies downloaden und demnächst erscheint auch ein Song von der Rapperin Zucchini
Oh,
zu Ela.
wow. Sehr geil. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke,
Danke,
gleichfalls.
gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.